Ich hoffe, ihr seid noch da mit mir hier. Denn es hat ja das Spurgeon schon gesagt, Sauerstoff ist die rechte Hand vom Heiligen Geist. Also es war jetzt gut, dass wir mal gelüftet haben. Echt super von euch Jungen zu hören, wirklich. Und es ist so wichtig zu verstehen, Mission ist überall. Missionar kann man überall sein und letztendlich ist jeder von uns dazu berufen, Missionar zu sein. Ich weiß nicht, ob dir das mal so gegangen ist, so in den letzten Wochen, dass du eine Person gehabt hast in deinem Leben, von der du gedacht hast, das ist ein hoffnungsloser Fall. Weil du gedacht hast, das bringt überhaupt nichts. Nicht mal beten bringt da was bei der Person oder sonst irgendwas. Wenn ich so in die Arbeit hineinschaue, die ich so mache, da kommt man immer wieder zu diesem Gedanken, das lohnt sich nicht, in so eine Person zu investieren. Und gerade letzten Sommer habe ich das mal gehabt, ich bin normalerweise sehr blauäugig und positiv da immer in allem, bin ja auch mit einer Amerikanerin verheiratet, aber da habe ich wirklich gedacht, das kannst du vergessen bei dem. War ein Somali, ein junger Kerl, wirklich schwerste Verhältnisse, aus denen er kommt und die Flucht und was weiß ich was alles, aber da habe ich gedacht, das kannst du wirklich vergessen. Und da hatte ich innerlich den Gedanken, in so einen Jugendlichen zu investieren, ist reine Zeitverschwendung. Der hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Der hat uns alles erschwert, was man uns irgendwie erschweren konnte. Und alle anderen Jugendlichen hat es auch angekotzt, dass er dabei war. Also es war wirklich sehr, sehr herausfordernd. Wir als Christen, wir reden jetzt viel darüber, über Nächstenliebe. Menschen lieben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich habe ja gewusst, über was ich da predigen will. Deswegen habe ich so geschaut, welches Wort kommt denn immer wieder vor heute? Welches Wort ist denn ständig vorgekommen? Cool. Okay. Das war ein Wort. Liebe. Ja, genial, war auch dabei. Aber dieses Wort Liebe, das kam ständig davor. Bei allen. Die Liebe Gottes weitergeben, auch in den Liedern jetzt, war ständig von Liebe das Thema. Und ich frage mich da manchmal schon, was meinen wir mit christlicher Nächstenliebe? Oft versteht man darunter, ja, man tut halt was und dann kommt auch was zurück. Das fällt uns leicht, sowas zu tun. Da wird man auch nicht sagen, das ist jetzt ein hoffnungsloser Fall, wenn irgendwas zurückkommt. Aber was, wenn nichts zurückkommt? Was, wenn da so eine Person, in die du investierst, dir eigentlich nur ins Gesicht spuckt? Mal bildlich gesprochen. Ich merke immer wieder, wenn es mir so geht, da bin ich sehr schnell zu denken, in die Person zu investieren, das lohnt sich gar nicht. Weiß nicht, wie es dir geht. Und deswegen habe ich mich in den letzten Wochen viel mit diesem Thema beschäftigt. Was ist es überhaupt, Nächstenliebe? Und da ist mir erstmal bewusst geworden auch, dass im Griechischen ja dieses Wort Liebe mal ganz unterschiedliche Bedeutungen hat. Weiß nicht, ob du dich schon mal damit auseinandergesetzt hast, aber ein Wort, wo das Griechische das Wort Liebe beschreibt, ist ja dieses Wort Eros. Das kommt bei uns wahrscheinlich Erotik, kann man es am meisten damit verbinden. Das heißt, wenn du jemand Attraktiven siehst, dann empfindest du Liebe, in Anführungszeichen, erotische Liebe. Wenn jemand nicht so attraktiv ist, dann kriegt er halt weniger Eros, Liebe in dem Sinn, erotische Liebe. Aber das gilt ja nicht nur für erotische Liebe, sondern eigentlich für jegliche Art von Liebe, die wir hier erleben oder die wir eigentlich geben. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Letztendlich gilt's in unserer Gesellschaft, um irgendwie Liebe zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen, musst du entweder hübsch sein, du musst intelligent sein, du musst irgendwas darstellen oder du musst dich gut vermarkten können. Wenn du das nicht kannst oder das nicht bist, dann erfährst du meistens wenig Liebe in unserer Gesellschaft. Und das Interessante ist, diese Eros-Liebe, das checken schon die kleinsten Kinder, was sie tun müssen, damit sie so eine Art von Liebe bekommen. Die wissen ganz genau, was sie tun müssen, damit sie Aufmerksamkeit bekommen. Du weißt es wahrscheinlich genauso wie ich. Wenn ich Liebe oder Wertschätzung erfahren will im Leben, dann muss ich Leistung bringen, vor allem hier in Süddeutschland. Und wenn nicht, dann bekommt diese Wertschätzung und diese Liebe oder diese Aufmerksamkeit halt jemand, der besser ist als ich. Also Eros liebt eigentlich immer nur deswegen, weil ich selber liebenswert bin, weil ich es verdiene, geliebt zu werden. Es hängt immer von Leistung ab, immer von dem, wie ich aussehe, was ich bin, was ich tun kann und so weiter. Und wenn ich das nicht bringe, bin ich ein hoffnungsloser Fall in der Gesellschaft. Und ich will euch mal was total Befreiendes vorlesen, das für dich vielleicht nichts Neues ist, aber das eigentlich was total Geniales ist. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16, da sagt Gott mal was über sich selber. Und da sagt er nur, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das ist eine ganz bekannte Verse aus dem 1. Johannes. Aber lesen wir noch zwei andere Verse. Da steht nämlich in Vers 9 und Vers 10, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Da steht im Griechischen ein ganz anderes Wort wie dieses Wort Eros. Das ist das Wort Agape, das kennt man vielleicht auch noch. Aber was es bedeutet, dieses Wort, das ist ja schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber Agape, Liebe, heißt ganz einfach, dass Gott Liebe ist und das ist sein Wesen. Das hat nichts damit zu tun, wie du bist, wie ich bin, wie sonst irgendjemand ist, ob jemand was richtig macht oder ob jemand was falsch macht. Gott ist einfach mal Liebe. Der kann gar nicht anders, als Liebe zu sein, weil das ist sein Wesen. Und deswegen hat Agape-Liebe überhaupt nichts damit zu tun, mit wer wir sind oder was wir nicht sind, was wir tun, was wir nicht tun, was wir erreichen in unserem Leben oder nicht, ob wir attraktiv sind oder ob wir menschlich gesehen völlig hässlich sind. Gott ist einfach Liebe, deswegen liebt er Menschen. Ist auch interessant im Vergleich zu Eros, Agape-Liebe kann sich kein Mensch verdienen. Eros-Liebe musst du dir immer verdienen, Agape-Liebe nicht. Und in Vers 10 sagt der Gott sogar, es geht gar nicht darum, dass wir Gott lieben. Sondern erstmal geht es darum, dass wir Menschen anfangen zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott uns liebt. Und Gott liebt uns nicht deswegen, weil wir so liebenswürdig wären. Keiner von uns, auch wenn wir alle ganz brav hier sitzen heute Morgen. Aber das ist nicht der Grund, warum Gott dich und mich liebt. Sondern Gott liebt uns, weil er die Liebe ist. Weil er Agape-Liebe ist. Und deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, aus Gottes Sicht gibt es keinen einzigen Menschen auf dieser Welt, der ein hoffnungsloser Fall wäre. Oder in den sich's nicht lohnen würde, zu investieren. Zeit, Geld, Ressourcen, deine Fähigkeiten, unsere Begabungen. Ich will euch mal ein kleines Beispiel geben dafür, wie unterschiedlich Eros und Agape-Liebe sich im Alltag auswirken. Stellt euch einfach mal so für uns normale, aber in unserer Welt schon wirklich schräge Ehe vor, wo wirklich noch Mann und Frau verheiratet sind und die zusammenbleiben. Und jetzt haben wir da so Ehefrau oder zwei Paare und beide Ehefrauen wollen ihren Mann wirklich lieben, wollen dem das auch zeigen, wollen sich dem hingeben, wollen dem zur Verfügung stehen und was weiß ich was alles. Jetzt ist aber die eine innerlich immer total angespannt, immer nervös und man merkt wirklich, sie ist ein bisschen ängstlich und gestresst in dem ihren Ehemann lieben. Und dann ist da andere und die scheint total gelassen, total ruhig, inneren Frieden und so weiter. Und das Interessante ist, die Art und Weise, wie sie leben und sich um ihren Mann kümmern, ist genau gleich in beiden Fällen. Aber die Frage ist ja jetzt, warum ist diese innere Haltung oder wie sie sich dabei fühlen so unterschiedlich? Und weißt du, der Unterschied ist ganz einfach Eros oder Agape. Wenn eine Frau da total gestresst drin ist, das vielleicht nur als Last empfindet, oder wenn sie da drin unsicher ist, ängstlich vielleicht auch drin, dann ist es vielleicht deswegen, weil sie ihren Mann nur liebt, um zurückgeliebt zu werden. Sie liebt ihren Mann hingebungsvoll, damit sie geliebt wird. Jetzt bei der Frau, die da total relaxed ist, befreit ist, es gerne macht, die das voller Gelassenheit macht, weißt du was, die macht das aus einem anderen Grund. Die kann so sein innerlich, weil sie von ihrem Mann geliebt ist. Nicht damit ihr Mann sie liebt. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Gott liebt mit Agape-Liebe. Das ist was ganz anderes wie Eros. Und was mich so fasziniert, immer wieder neu, wenn du die komplette Bibel durchliest, ist, dass Gott nicht nur, wie unsere gesamte Welt heute, ständig über Liebe redet, aber letztendlich tut sich nichts. Sondern Gott ist ein Gott, wo Liebe greifbar wird, echt wird, real wird, Alltag wird. Der bekannteste Vers ist wahrscheinlich Johannes 3,16. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Aber das ist ganz offensichtlich. In der Bibel ist Liebe nicht nur ein Wort. Es ist immer eine Tat. Wenn du dir, ich meine, heute ist ja Valentinstag, ist mir gestern bewusst geworden, als ich an so einem Blumenstand vorbeigefahren bin. Aber wir machen das oft absichtlich nicht, weil den Kommerz dahinter nicht unterstützen will. Ich schenke meiner Frau lieber anders Blumensträuße, aber heute habe ich es auch gemacht. Gell? Aber wenn ich zu meiner Frau immer sagen würde, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, aber ich würde ihr nie Blumen schenken oder ich würde nie irgendwas tun, was ihr wichtig ist. Weißt du was, da wird meine Frau mir das irgendwann nicht mehr glauben. Liebe braucht immer Taten. Und das ist das, was Gott ist. Es ist nicht nur Gelaber, sondern es ist wirklich Tat, die dahinter steckt. Stell dir mal vor, dein Nachbar, der würde dich immer grüßen, wenn du zur Haustür rauskommst. Das wäre ja schon nett von ihm. Aber stell dir mal vor, dein Nachbar würde dir sogar Zeit schenken. Das wäre ja schon ein bisschen mehr wie nett sein. Das wäre, würdest merken, ja, der schätzt mich wirklich wert. Aber stell dir mal vor, der Nachbar würde freiwillig sein Leben mit dir teilen. Das wäre noch mal ein bisschen mehr als nur ab und zu mal ein bisschen Zeit schenken. Also man könnte sagen, das ist schon hingebende Liebe eigentlich. Aber jetzt stell dir mal vor, Entschuldigung, aus welchem Grund auch immer, müsstest du dein Leben lassen, du würdest sterben aufgrund von was weiß ich, weil du krank bist oder sonst irgendwas und der Nachbar könnte mit seinem Leben dein Leben retten. Und der Nachbar wird es jetzt einfach für dich tun. Weißt du was? Das ist Agape-Liebe. So ist Gott. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, was Gott eigentlich, wer Gott ist, wie Gott ist, dann wird man denken, eigentlich müsste sich ja jeder Mensch auf diesen Gott stützen. Weil das ist die Liebe, nach der wir uns alle sehnen, die wir so wenig erleben im Alltag und die Gott aber ist. Und ich frage mich oft, warum stürzt sich niemand auf so einen Gott? Warum tun wir uns oft so schwer, genau diese Liebe anzunehmen, auch wir Christen? Ich habe einfach mal zwei Dinge, die mir so bewusst geworden sind. Ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, weil wir Agape-Liebe aus unserem Alltag wenig oder gar nicht kennen. Auch wir Christen. Ich würde sagen, in diesem Raum hier sitzen wahrscheinlich viele Leute, die nie bedingungslose Liebe erfahren haben. Von anderen Menschen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, nenn mir drei Beispiele aus deinem Alltag jetzt in den letzten paar Monaten, wo du mir erzählen kannst, da hast du Agape-Liebe erlebt in deinem Leben. Würden dir drei Beispiele einfallen? Meistens müssen wir einfach ins Schema passen. Wir müssen Erwartungen erfüllen, wir müssen funktionieren. Und schon ein dreijähriges Kind weiß das ganz genau. Wenn es die Oma anlächelt und streichelt und lieb ist, dann bekommt es Aufmerksamkeit, Eros. Und wenn sie mit Dreck bewirft und beschimpft, dann wird es wahrscheinlich nicht der Lieblingsenkel sein. Das weiß ein dreijähriges Kind. Wir wissen das alle. So leben wir. Also unter uns Menschen müssen wir uns die Zuneigung des Nächsten fast immer verdienen. Und das ist ein riesen Stolperstein, wenn es darum geht, Gottes Liebe einfach mal anzunehmen. Weil wir immer noch so denken, durch alles, was wir erleben im Alltag. Das Zweite, was ich auch gemerkt habe, ist, das hört man auch in ganz arg vielen Liedern, gerade aus der Popszene oder Rockszene, dass wir immer noch dieses Denken haben, ja Gott mag bloß brave Kinder. Und dagegen rebellieren viele. Wir versuchen immer noch bei Gott zu punkten. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich komme ja unglaublich viel rum. Jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch weiter. Und in unterschiedlichsten Gemeinderichtungen. Und ich merke ganz arg, gerade wir im evangelikalen Sektor, wir sind noch sehr stark so geprägt. Gott liebt halt die braven Kinder. Das kommunizieren wir zwar nicht so, aber durch die Art und Weise, wie wir leben, kommt es oft genauso rüber. Gell? Dass jemand gerettet wird, das ist ja völlig egal, wie der lebt und wie schräg er drauf ist. Aber sobald er dann gerettet ist, ja, dann soll auf einmal alles anders sein, von heute auf morgen am besten. Und ich merke immer mehr, dass wir im evangelikalen Sektor oft die Erwartung haben, dass ein neugeborenes Kind schon alleine essen soll. Und das geht nicht. Jeder, der Kinder hat, der weiß das. Das funktioniert nicht. Und das versuchen wir oft auch als Christen. Ja, wenn ich noch mehr stille Zeit mache, noch mehr bete, ja, dann ist ja Gott zufrieden mit mir. Wir würden es nie so ausdrücken. Aber wenn wir mal ehrlich reflektieren, haben wir doch oft dieses Denken. Stille Zeit zum Beispiel. Für viele Jahre habe ich gedacht, wenn ich keine stille Zeit mache, dann ist Gott enttäuscht von mir. So ein Blödsinn. Gott ist es relativ schnuppe, ob ich stille Zeit mache oder nicht. Es verändert nichts an ihm, an seinem Charakter, an seinem Wesen. Ich habe das Problem, wenn ich es nicht tue. Denn es wird meinen Tag beeinflussen, ob ich Zeit mit Jesus verbringe oder nicht. Gott hat kein Problem damit. Aber so denken wir eben oft. Und weißt du, weil wir als Christen oft noch dieses bescheuerte Spiel spielen und andere Menschen das ja merken, deswegen sagen viele Menschen, ja, dieser Gott ist nichts für mich. Und ich muss ehrlich zugeben, das verstehe ich. Meistens in meinem Leben kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, ich liebe es, mit Gott zu leben, weil ich ansatzweise angefangen habe zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott mich liebt. So wie ich bin. Dass es nichts gibt, was ich tun könnte, dass Gott mich mehr liebt, und dass es auch nichts gibt, was ich tun könnte, dass Gott mich weniger liebt. Er liebt mich halt. Obwohl ich es nicht ganz verstehe. Was das in meinem Leben zum Beispiel bewirkt hat, ist, dass ich mich nach mehr Gemeinschaft mit ihm sehne. Für mich ist Zeit mit Jesus verbringen keine religiöse Pflichterfüllung oder nicht, was ich halt tun müsste, damit ich kein schlechtes Gewissen habe als Christ. Sondern je mehr ich anfange zu verstehen, was es bedeutet, dass er mich liebt, desto mehr sehne ich mich, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist eine Sache fürs persönliche Leben. Aber ich habe auch angefangen, andere Menschen um mich herum überhaupt erstmal wahrzunehmen, bevor ich angefangen habe zu verstehen, dass Gott mich liebt. Habe ich nie wahrgenommen, dass es andere Menschen um mich herum gibt. Habe ich immer nur mich selber gesehen. Und in den letzten Jahren ganz vermehrt habe ich angefangen zu sehen, dass kein Mensch, egal wie runtergekommen und irre er auch drauf ist, ein hoffnungsloser Fall ist für Gott. Weil Gott ihn liebt. Was ich auch angefangen habe, ist, mich selber zu lieben. Das hört sich vielleicht jetzt komisch an oder arrogant an, aber wenn man mal ehrlich ist zu sich selber, dann muss man ja manchmal selber sagen, ja, ich bin eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht, mir geht es immer wieder mal so. Und auch da drin zu merken, das stimmt nicht, weil Gott liebt mich, so wie ich bin. Mir ist das neulich so bewusst geworden im Herbst. Wir haben da ein relativ großes Grundstück bekommen, also wir haben das Haus gemietet, unser älteres Ehepaar, und dafür, dass wir das Riesengrundstück praktisch bewirtschaften, können wir da günstig drin wohnen in diesem Haus. Und normalerweise mähe ich dieses Grundstück, das ist ein 4.500 Quadratmeter Grundstück, mit so einem Handrasenmäher. Also nicht jede Woche, aber halt, wenn es irgendwie gar nicht mehr geht, dass man halt mal so kurz drüber mäht. Und wir haben einen ganz tollen Nachbar, der ist auch Christ, und der ist unter anderem Hausmeister und was weiß ich was alles und hat deswegen eben so einen richtig coolen Rasenmähertraktor. Und der hat mir schon immer wieder mal gesagt, leih doch den Traktor von mir aus, du kannst doch dein Riesengrundstück einfach mit dem mähen. Da bist ja ein Bruchteil von der Zeit, bist fertig. Und ich habe aber so einen Grundsatz in meinem Leben, ja, was ausleihen, das tue ich nicht gern, weil wenn es kaputt geht, ist immer blöd. Vor allem mit jemandem, mit dem du dich so gut verstehst. Und habe dann diesen Traktor nie ausgeliehen. Aber jetzt eben vergangenen Herbst hat dieser Nachbar wieder gesagt, jetzt komm, du musst ja unbedingt mal wieder deinen Rasen mähen, nimm doch kurz meinen Traktor. Und ich habe dann gedacht, okay, ich habe heute so wenig Zeit, jetzt nehme ich einfach seinen Traktor. Habe dann immer ein Kind auf dem Schoß gehabt, bin runtergefahren, dann das nächste Kind drauf und so ist es halt gelaufen. Eine ganze Weile hat es super geklappt und auf einmal hat es einen Schlag gelassen und dann ist der Riemen gerissen fürs Mähwerk. Dann habe ich gedacht, ja super, jetzt leih ich dieses Ding einmal aus und es geht gleich was kaputt. Hat natürlich ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Bin dann zum Nachbar rübergegangen, habe ihm das auch erklärt und habe halt gesagt, ja, der Riemen ist gerissen. Und weißt du, was der Nachbar gemacht hat? Der hat nur gelacht und hat gesagt, ach, als er das erste Mal so ein Balkenmäher ausgeliehen hat, da ist gleich das ganze Mähwerk abgefallen. Das ist überhaupt kein Problem. Er kauft einfach einen neuen Riemen und er macht den dann wieder drauf. Er hat gesagt, ah, damit kann ich nicht leben. Lass mich wenigstens den Riemen kaufen und dann machen wir gemeinsam drauf. Dann haben wir den halt wieder was drauf gemacht, den Riemen. Aber ich habe mir innerlich gesagt, ey, ich werde nie wieder irgendwas ausleihen. So gar nicht diesen Traktor. Ein paar Tage später haben wir uns wieder getroffen. Und hat er gesagt, ja du, da steht ja immer noch, ein Drittel von deinem Rasen steht ja immer noch da. Der Traktor läuft wieder, jetzt leih ihn doch noch, komm mal aus und mäh das Ding noch fertig. Und ich habe mir gedacht, na, vergiss es. Egal wie da auf mich einredest, ich werde das Ding nicht mehr ausleihen. Aber er hat versucht und immer wieder hat er gesagt, jetzt leih doch den Traktor nochmal aus, jetzt sei doch nicht so stolz und was weiß ich was alles. Und ich habe gesagt, also gut, ich leih ihn nochmal aus, den Traktor. Ich habe das Grundstück fertig gemäht, war fertig, nichts kaputt gegangen. Gedacht, okay, jetzt fahre ich dann zum Nachbar wieder rüber und stelle ihn in die Garage. Und dann habe ich auch gesehen, dass da auf so einem Teil vom Rasen noch ein Haufen Laub gelegen ist. Und habe gedacht, ha, wenn ich jetzt dem seinen Auffangkorb noch hole, und den hinten hinmache, dann brauche ich da nicht stundenlang rumrechen mit den Kindern und so weiter, sondern fahre da kurz drüber und dann ist das erledigt. Und dann, wir haben so ein bisschen geschwungene Einfahrt und auf der einen Seite von der Einfahrt ist so ein kleines Mäuerchen und der Wind hat eben das Laub so an das Mäuerchen hingeblasen. Und da habe ich gedacht, naja, da fahre ich kurz vorbei am Mäuerchen und fange das ganze Laub halt mit dem Korb auf. Bin dann wirklich im Schneckentempo da entlang gefahren und habe mit einer Hand das Lenkrad gehalten, mit der anderen Hand so oder mit dem Kopf so runtergeschaut, dass ich ja nicht so nah an diese Mauer hinkomme. Und was ich aber nicht gesehen habe, unter dem Laub, das ist so eine relativ alte Einfahrt und da ist wie so eine Regenrinne hin zu der Mauer. Und unter dem Laub war die halt verdeckt und ich bin da entlang gefahren, ganz langsam, ganz vorsichtig, dass ja nichts kaputt geht. Und dann hat es mir auf einmal das Rad in diese Regenrinne reingezogen. Das Rad hat es quergestellt, dann ist es an dem Mäuerchen hängen geblieben und dann hat es den Traktor eben noch 2-3 Meter weiter geschoben, bis ich die Kupplung gedrückt habe. Und dann hat es das Lenkgestänge verbogen. Weiß nicht, ob du vorstellen kannst, wie ich mich gefühlt habe. Dann habe ich gedacht, ach, das gibt's ja nicht. Das muss ich dem wieder sagen. Zweite Mal ausgeliehen, zweite Mal was kaputt gegangen. Wahrscheinlich ein bisschen mehr wie das erste Mal. Dann bin ich da rüber gegangen, war er nicht da. Ich dachte, ja super, den Traktor zurückbringen brauche ich jetzt auch nicht mehr zu unserem Grundstück, jetzt lasse ihn einfach da stehen, ich komme ja nachher gleich rüber, sobald er da ist. Bin ich wieder rübergegangen, eine Stunde später war er immer noch nicht da, der Nachbar. Na, ich abends noch ein Meeting gehabt, das ging länger wie erwartet, weil ich gedacht habe, danach, nach dem Meeting gehe ich nochmal kurz vorbei. Als ich dann endlich nach Hause kam, kurz vor Mitternacht, sagt meine Frau, ja du, der Nachbar war gerade da, der wollte seinen Traktor verladen, weil er da irgendwo hinfahren muss zum Mähen. Und jetzt hat er irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt da nicht mit der Spur, ob ich wüsste, was da los wäre. Und ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Jetzt wollte ich dem schon das sagen und war extra schon ein paar Mal drüben und konnte es ihm nicht sagen. Und jetzt das. Und weißt du, ich habe relativ wenig schlaflose Nächte in meinem Leben. Meistens kann ich gut schlafen. Aber das war echt eine bescheuerte Nacht. Die ganze Zeit überlegt, was sage ich dem jetzt? Und wie sage ich dem das jetzt? Bin am nächsten Morgen gleich um 7:30 rüber. Habe wirklich mit bangendem Herzen da an der Tür geklingelt. Und weißt du was, der ist in der Tür gestanden, hat nur gelacht, hat die Arme aufgemacht, hat gesagt, ah, jetzt komm erst einmal rein, trink was mal einen Kaffee und dann erzählst du mal, was passiert ist. Dann hat ihm das erzählt und weißt du was, das hat mich unglaublich fasziniert. War kein Vorwurf, nichts, nicht im geringsten. Nicht, ah, hättest du ein bisschen besser aufpassen können oder ah, jetzt hast du extra nochmal ausgeliehen, aber jetzt ist er schon wieder kaputt, das ist ja mein Arbeitsgerät. Wie gesagt, der verdient sein Geld damit. Und dann hat er einfach vorgeschlagen, okay, ich muss das jetzt reparieren lassen, weil ich verdiene mein Geld damit und du musst dann einen Teil von der Reparatur zahlen. Also es hat Konsequenzen gehabt. Aber weißt du was, sowas habe ich noch nie so eindrücklich erlebt. Ich glaube, in meinem ganzen Leben noch nie. Das war wie wenn nur Jesus persönlich begegnet wäre. Seine Haltung mir gegenüber. Agape-Liebe. So ist Gott. Immer. Egal, was du kaputt machst. Egal, wie du versagst im Leben. So ist Gott und so liebt Gott jeden Menschen. Dich und mich. Und alle anderen auch. Niemand ist für ihn ein hoffnungsloser Fall. Das war das eine, was mir da bewusst geworden ist in Bezug auf Agape-Liebe. Aber weißt du, was das zweite war? Das zweite ist, dass Gott will, dass seine Liebe für jeden Menschen um uns herum sichtbar wird. Das ist Mission. Ob in Ludwigsburg oder an der Uni, am Arbeitsplatz, mit den Nachbarn, überall sollen Menschen erkennen an deinem und meinem Leben, ah, Wahnsinn, so ist Gott. Das ist Agape-Liebe. Weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man mal so die Gesellschaft anschaut, das ist ja gerade ganz schön herausfordernd, auch mit den vielen Flüchtlingen. Gell, man hört, der IS schlachtet da was weiß ich wie viele Menschen ab und Kindersoldaten ab dem 7. Lebensjahr und so weiter. Da sagen wir oft, ja, das ist hoffnungslos in unserer Welt. Oder die vielen Flüchtlinge, die jetzt hierher kommen, man merkt immer mehr, wie es die Gesellschaft auch spaltet. Verständlicherweise. Und wir denken so schnell hoffnungslos. Oder wir sehen unsere Politiker gottlos, ratlos, richtungslos. Wir denken hoffnungslos. Als ich neulich meine Kids ins Bett gebracht habe, das mache ich total gern, da lesen wir einfach noch eine Geschichte, meistens aus der Kinderbibel und singen noch und reden über alles Mögliche. Da habe ich Geschichte gelesen, die kennt wahrscheinlich jeder unter euch, wenn du hier in der Gemeinde oder irgendeinem Gemeindekontext aufgewachsen bist. Das ist die Geschichte von David und Goliath. Und ihr habt die Geschichte auch wahrscheinlich schon hunderte Male gehört oder gelesen. Aber das ist eben diese Geschichte, wo die Philister da das Heer von Israel belagern und die haben halt den Vorteil durch diesen Riesen, durch diesen Goliath. Und was mich in dieser Kindergeschichte so angesprochen hat, das hat mich noch nie vorher so angesprochen, eigentlich diese Tatsache, dass das komplette Volk Israel und der König, der Chef, der Leiter, die hatten ja die völlige Depri-Phase da. Muss man sich mal vorstellen. Hoffnungslos, haben wir eh keine Chance. Können wir eh nichts machen an der ganzen Geschichte. Und dann kommt dieser kleine, blauäugige, völlig ahnungslose Teenager daher, der David. Der hat keine Ahnung gehabt vom Krieg, der hat keine Ahnung gehabt von Riesen, der hat keine Ahnung vom Ernst der Lage, der hatte keine Ausbildung und der schießt den Kerl kurz ab und der Krieg ist gewonnen. Und ich habe mich gefragt, was ist denn da der Unterschied gewesen zwischen dem kompletten Volk Israel, zwischen dem König und diesem kleinen, eigentlich völlig unscheinbaren Teenager? Und ich will euch mal den Unterschied vorlesen. Das ist faszinierend in der Bibel. 1. Samuel Kapitel 17. Und ich lese euch nicht die ganze Geschichte vor, sondern eigentlich nur den einen Vers, den ich bisher immer überlesen habe. Aber durch diese Kindergeschichte habe ich es eben nochmal nachgelesen und dann ist mir das so bewusst geworden. 1. Samuel Kapitel 17 und Vers 37 und 38. Da steht der David vor dem Saul und merkt, die Rüstung passt auch nicht. Und er will aber trotzdem kämpfen und dann können wir lesen. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Und jetzt hört er mal zu, was der Saul zu ihm sagt. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Das klingt immer super, oder? Was der da sagt. Geistliche Sprache, aber es fehlt jegliche Realität in Sauls Leben. War ein gut gemeinter, fromm klingender Ratschlag, aber völlig leer, weil keine göttliche Kraft drin war. Wenn der Saul oder einer aus dem Herd es geglaubt hätte, was sie da labern, dann wären sie selber zum Goliath gegangen. Aber es waren eben völlig leere, fromme Floskeln. Und deswegen war alles hoffnungslos, deswegen war alles negativ. Deswegen haben sie sich verschanzt, verkrochen, anstatt mutig vorwärts zu gehen. Die haben die geistliche Sprache gekannt in Israel, aber nicht das geistliche Leben. Es war keine Realität für sie. Die konnten die richtigen Dinge sagen. Die hatten auf jedes Problem auch geistliche Antwort. Super. Aber es hat keine alltägliche Relevanz gehabt, keine Realität. Viel Schein, wenig Sein war das in Israel damals. Und das war der grundlegende Unterschied zwischen Saul, dem kompletten Herr und dem kleinen Teenager da. Und ich frage mich immer wieder, könnte es sein, dass wir in Deutschland, in der westlichen Christenheit, eigentlich in einer ähnlichen Situation sind? Wenn du mal ehrlich die Fakten auf den Tisch legst und was auf uns zukommt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ja, da könnten wir schon Grund haben, hoffnungslos zu sein. Zumindest verunsichert zu sein. Vielleicht ängstlich zu sein, sich zu verschanzen irgendwo und zu sagen, ja, uns geht's nichts an. Und weißt du, das siehst du ganz, ganz oft in vielen Menschenleben im Moment, auch in vielen Christenleben. Ich neige immer wieder dazu, vor allem wenn ich mit anderen Menschen drüber rede, über das ganze Thema und die ganze politische Lage und so weiter, zu denken, hoffnungslos. Als ob das, was ich tue, irgendwas dran ändern würde. Wir alle, wir kennen die geistlichen Sprache. Ja, Gott ist Liebe. Haben wir gerade gelesen, 1. Johannes 4,16. Oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wissen wir auch alle als Christen, Matthäus 22. Oder liebe für deine Feinde und bete für die, die dich verfolgen. Das kennen wir auch alles, diese Verse. Oder im Römerbrief, vergelte Böses mit Gutem. Kennen wir, wissen wir. Wir wissen auch, dass diese Agape-Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist und jetzt in uns ist, lebt, durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5. Ganz oft wird dieser Vers zitiert, ja, wenn Gott für dich ist, was kann dann schon gegen dich sein? Römer 8. Und wir kennen auch den Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Menschen. Wissen wir. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir als gesamte westliche Christenheit haben kläglich versagt darin, das umzusetzen. Alles ist gewachsen in unseren Ländern, vor allem auch in Deutschland. die Wirtschaft, der Bildungsstand, das persönliche Wohlbefinden, alles. Aber weißt du, was nicht gewachsen ist? Die Anzahl der Menschen, die hingehen in alle Welt, um Menschen zu Jüngern zu machen. Die ist nicht gewachsen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht biblisch belegen, aber vielleicht sagt der Gott jetzt einfach nur, ja gut, wenn ihr nicht hingeht in alle Welt, schicke ich halt alle Welt zu euch. Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Jetzt kommt alle Welt zu uns im Moment. Aus allen Teilen der Welt wollen Menschen hierher kommen nach Deutschland. Was machen wir damit? Regieren wir wie Saul und das gesamte Heer? Oder wie der David? Will dich einfach mal persönlich fragen, wie lebst du? Wie der Saul oder wie der David? Könnte es vielleicht sein, dass wir die geistliche Sprache sehr wohl und sehr gut beherrschen, aber dass es manchmal wenig Berührung hat mit der Realität im Alltag? Weißt du, wenn ein Mensch ergriffen ist von der Agape-Liebe Gottes, wenn ein Mensch angefangen hat, es mit dem Herzensverstand, nicht nur hier oben Bescheid zu wissen, dann macht es was mit dem Mensch. Der Paulus, der drückt es mal so vor aus in 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe Christi drängt mich, was zu tun. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen, aber es bewirkt was in uns Menschen, wenn man das mit dem Herzen versteht, dass Gott mich liebt. Wenn ein Mensch dagegen nur über diese Liebe redet, dann verschanzt er sich meistens verzweifelt in der Defensive, vor dem Feind oder vom Alltag, vor den herausfordernden Situationen des Alltags, vielleicht auch vor dem Ruf in die Mission und vielleicht auch vor den ganzen Flüchtlingen, die jetzt hier zu uns kommen. Aber weißt du was, frommes Reden allein verändert weder dich noch deine Mitmenschen. Wahre Liebe, Gottesliebe, Agape-Liebe, die versteckt sich nicht. Sie geht hin zu den Menschen, die sie vielleicht sogar ablehnen. Jesus ist das beste Beispiel dafür. Ich weiß nicht, wo du persönlich stehst. Vielleicht bist du sogar ein Mensch, der bis jetzt diese Agape-Liebe Gottes für sich persönlich noch gar nicht in Anspruch genommen hat. Weißt du was, da kann ich dir nur Mut machen. Wage diesen Schritt, zu sagen, ja, ich will diesem Gott vertrauen, dass er mich tatsächlich so liebt, wie ich bin. Und nimm diese Liebe in Jesus Christus in Anspruch. Das wird dein Leben verändern, das kann ich dir versprechen. Vielleicht bist du auch ein Mensch, der diese Liebe schon angenommen hat. Da will ich dir einfach sagen, mit allen Höhen und Tiefen, die der Alltag einfach mit sich bringt, Gott liebt dich. Egal, ob du alles richtig machst als Christ oder ob du viele Dinge auch falsch machst. Er liebt dich einfach. Auch du bist für Gott kein hoffnungsloser Fall. Ich auch nicht, Gott sei Dank nicht. Und wir als Kinder reden viel von christlicher Nächstenliebe. Aber die Frage ist, reden wir nur drüber oder bringen wir diese Liebe tatsächlich zu allen Menschen? Nicht nur zu spezifischen Menschen, sondern zu allen Menschen. Ich habe euch am Anfang diese Geschichte erzählt von diesem Somali, wo ich gedacht habe, das ist ein hoffnungsloser Fall. Weißt du was, einer von unserem Leitungsteam, der auch in dieser Woche mit dabei war, als dieser Abdi, so heißt er, dieser Somali dabei war, der hat übrigens auch einen Bericht geschrieben in diesem Buch, das ist ein Wahnsinn, was der alles erlebt hat in seinem Leben, der hat gesagt, ich werde so eine Patenschaft übernehmen für diesen Abdi, weil er in der Nähe von ihm wohnt. Und du wirst es nicht glauben, aber dieser Somali ist wirklich also ein umgekrempelter Mensch. Er kämpft natürlich immer noch mit all den Dingen, die er erlebt und durchlebt hat. Aber nur weil eine Person bereit war zu sagen, ja, ich glaube daran, dass aus dem was werden kann. Ich hatte ihn abgeschrieben. Es ist Wahnsinn, was Gott schon verändert hat in dem jungen Kerl. Es lohnt sich, in Menschen zu investieren, auch wenn man es manchmal nicht direkt so sehen darf. Und deswegen will ich dir einfach heute sagen, wahre Liebe kennt keinen hoffnungslosen Fall. Und die Frage an dich heute, glaubst du das? Glaubst du das wirklich und lebst du danach? Oder begnügst du dich damit, darüber zu reden und darüber zu philosophieren?